Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zur Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute beschäftigen wir uns mit einer meiner wichtigsten Quellen rund um meine Arbeit bei Damals in Frankfurt. Ja, denn immer wenn ich mich mit Menschen auseinandersetze, die in Frankfurt gewirkt haben, dann nutze ich das Frankfurter Personenlexikon. Dahinter verbirgt sich ein wissenschaftliches Online-Lexikon mit mehr als 3000 Biografien zu Menschen, die in den mehr als 1200 Jahren Stadtgeschichte hier in Frankfurt gewirkt haben. Und das Tolle dabei ist, das Frankfurter Personenlexikon befindet sich so in einem kontinuierlichen Aufbau. Also heißt, jeden Monat kommen neue Artikel hinzu. Und jeder kann dort bedeutende, unterhaltsame, wissenswerte wie kuriose sowie unbekannte und spannende Geschichten finden. In diesem Jahr feiert das Frankfurter Personenlexikon seinen 10. Geburtstag. Grund genug, mit der Herausgeberin Sabine Hock über das Vorhaben zu sprechen, das angedockt ist an die Frankfurter Bürgerstiftung. Bevor wir über das Frankfurter Personenlexikon reden, eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle: Was ist so Ihr absolutes Highlight in Frankfurts Geschichte?
Ja, also Highlight ist ja immer was Positives, also nicht irgendwas, was die Stadtgeschichte irgendwie in negative oder Richtung beeinflusst oder ein Bruch ist. Und was mir an Frankfurt immer gefallen hat, ist, dass es eine Bürgerstadt ist. Also, dass es keine Residenzstadt ist. Das merkt man auch, wenn man durch die Stadt geht. Also anders als zum Beispiel in München, wo so die bayerischen Könige überall präsent sind. Frankfurt hatte eigentlich als Reichsstadt und als freie Stadt keinen Fürsten. Und alles, was es in Frankfurt gibt, haben sich die Bürger sozusagen selbst erschaffen. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben ihre Wohngegend, ihre Stadt, ihr Gemeinwesen selbst gestaltet. Das hat mir immer gut gefallen und insofern ist eigentlich der Höhepunkt für mich von dem Ganzen die Gründung der Frankfurter Universität, wo dann alle diese Bürgerinteressen zusammenkamen und gemeinsam eben eine Universität gegründet und geschaffen und auch finanziert haben, 1914 eröffnet. Also das ist für mich schon ein absolutes Highlight.
Ich finde, da kann man auch, wenn man sich damit beschäftigt, genau 1914 ist die eröffnet worden und haben hier voll viele namhafte Frankfurterinnen und Frankfurter mitgewirkt durch Stiftungskapital oder auch durch politisches Geschehen. Ne? Also hat man das so richtig gemerkt, wie sehr man das von der Bevölkerung halt eher wollte.
Ja, es ist halt tatsächlich auch natürlich ein großer Name oder zwei große Namen, die das durchgezogen haben. Also Franz Adiges als Oberbürgermeister und Wilhelm Merton als einer der großen Stifter der Universität. Aber die anderen mussten ja alle irgendwie mitziehen und die haben da auch richtig viel Geld auch teilweise dafür gegeben. Man muss ja auch sagen, was ich immer so ungerecht finde, man sagt dann immer, ja, was weiß ich, die Speyers haben Millionen dafür gegeben, aber den Speyers haben vielleicht die Millionen viel weniger wehgetan als einer Witwe, die dann ihre 20 Mark oder so dazu gegeben hat. Also es sind eigentlich alle, die da dran ihren Anteil haben. Ich will das jetzt diese Millionen von den Speyers nicht kleinreden, aber irgendwie ist es schon erstaunlich, dass das so viele getragen haben.
Da haben Sie jetzt auch zwei Namen schon eben gesagt, Adiges und Merton. Beides Personen, die auch im Frankfurter Personenlexikon auftauchen mit längeren Artikeln. Und über das Frankfurter Personenlexikon wollen wir auch heute quatschen, weil es 10 Jahre alt wird. Für mich ist es eines der wichtigsten Quellen, wenn ich mich mit Personen beschäftige. Da sind ja über 3000, glaube ich, mittlerweile drin. Monatlich kommen neue hinzu. Und auch wenn das Frankfurter Personenlexikon jetzt 10 Jahre alt wird, die eigentliche Projektgeschichte, die geht ja wesentlich länger und zurück auf die Frankfurter Biografie. Vielleicht können wir da ansetzen und Sie können uns so ein bisschen was erzählen von der Vorgeschichte des Frankfurter Personenlexikons.
Ja, eigentlich gab es schon früher in der Frankfurter Geschichte also immer Projekte, die sich mit Biografien von bedeutenden Frankfurtern befasst haben. Und das ist dann 1906, also schon vor ziemlich langer Zeit, in einer Initiative zusammengelaufen, nämlich in der Gründung der Frankfurter Historischen Kommission, die es ja auch heute noch gibt, die als Magistratsdeputation eigens gegründet wurde, um eine Frankfurter Biografie herauszugeben. Muss also natürlich sagen, da gab es dann schon die allgemeine deutsche Biografie zu der Zeit, die also auch schon ziemlich weit gediehen war zu dem Zeitpunkt. Und da kamen dann eben auch diese Stadt- oder Regionalbiografien auf und Frankfurt wollte da nicht zurückstehen. Unter dem damaligen Stadtarchivdirektor Rudolf Jung wurden dann gesammelt und die haben auch schon gut über 1000 Namen zusammengetragen. Aber das Projekt ist dann durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen worden und wurde erst in den 60er Jahren wieder aufgenommen. Also dazwischen hatte man halt irgendwie durch die Kriegsjahre immer dieses Projekt wieder zurückgestellt. Und unter Dietrich Andernach, der damals Stadtarchivdirektor war, also die Stadtarchivdirektoren waren da immer führend, wurde das Projekt wieder aufgenommen, nachdem der Verleger Waldemar Kramer die Idee hatte, dieses Buch in seinem Verlag, der ja Franco-Fortensien verlegt hat, herauszubringen. Dann ist das auch ziemlich weit gediehen. Also Andernach hat eine große Kartei angelegt, die auch heute noch im Institut für Stadtgeschichte steht, mit Personen. Es gab die Personensammlung im Stadtarchiv. Das waren alles Vorarbeiten für die Frankfurter Biografie. Und aus unerfindlichen Gründen, als die schon eigentlich beim Buchstaben S, also wie Siegfried, angekommen waren, ist dieses Projekt wieder zum Erliegen gekommen. Und keiner weiß eigentlich so ganz genau, warum. Und erst 1985 hat die Frankfurter Historische Kommission das Projekt wieder in ihre Projektliste aufgenommen, unter dem Stadtarchivdirektor Wolfgang Klötzer. Und dann wurde ich als Bearbeiterin im Werkvertrag 1986 verpflichtet, diese Vorarbeiten für die Frankfurter Biografie zu machen. Das hat dann ungefähr 10 Jahre gedauert. Also wir sind dann mit dem ersten Band von A bis L 1994 rausgekommen und 2 Jahre später dann M bis Z und in 2 Bänden. Und damit war das Projekt für die Historische Kommission ja erstmal abgeschlossen, weil 2 Lexikonbände erschienen waren unter Herausgeberschaft von Klötzer und mit 2 Bearbeitern, also Bearbeiterin von mir. Und dann hatten wir 3 Jahre lang noch den Reinhard Frost als Bearbeiter. Wir haben das hauptsächlich betreut damals. Ja, und dann war das erstmal fertig.
Herr Klasse, mir ist das nicht klar gewesen, dass wenn wir sagen, das Frankfurter Personenlexikon so weit zurückgeht, also bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts und dann auch so eine lange Projektlaufzeit hat, bis man so sagt, hier ist das erste Werk und dann folgt das zweite. Jetzt gab es die beiden Bücher und dann habe ich gelesen, dass 2008 die Frankfurter Bürgerstiftung das Projekt übernommen hat. Wie kam es dann dazu?
Ja, man muss ehrlich sagen, dass so ein Projekt, was natürlich auch über viele Jahre läuft, auch immer fehleranfällig ist. Gar nicht mal im Sinne von echten Fehlern, sondern viele Dinge überholen sich halt auch. Also oder kommen dazu. Also zum Beispiel, wenn eine Straße nach jemandem benannt ist, steht es in dem Buch vielleicht nicht drin, weil die Straße nach dem Erscheinungstermin benannt wurde. Und dann hat tatsächlich der Professor Klötzer damals schon immer Korrekturen, Ergänzungen, Neuvorschläge gesammelt und hat dann nach ungefähr 10 Jahren, das ist auch so eine übliche Zeit, wo man dann mal an Neuauflagen denken kann, beschlossen, also jetzt ist es soweit, jetzt bräuchten wir eigentlich also eine Neuausgabe der Frankfurter Biografie und ist damit eben an die Frankfurter Historische Kommission gegangen, deren ureigenes Projekt das ja war. Und die haben gesagt, nee, also wir haben jetzt vor 10 Jahren ja dieses Projekt fertig finanziert. Wir haben jetzt gerade andere Prioritäten auf unserer Liste und auch nicht die Gelder im Etat. Aber wenn Sie jemanden finden, der Ihnen das Projekt finanziert, sind wir bereit, sozusagen das, was es schon gibt, denn es gibt ja auch ein Redaktionsbüro mit diesen ganzen Karteien, mit den Korrespondenzen, mit den Unterlagen und natürlich auch die beiden Bücher, wo die Historische Kommission die Rechte dran hat, dies bereitzustellen, wenn sie jemanden finden, der da als Geldgeber einsteigt. Und dann hat Professor Klötzer damals die Frankfurter Bürgerstiftung angesprochen, was einfach vom Stiftungszweck natürlich sehr nahe liegt. Also wer schon Bürgerstiftung heißt, passt zu unserem, also zu unserer Idee vorhin von der Universität auch, der ist ja eigentlich dazu prädestiniert, ein solches Lexikon auch zu fördern. Und Herr Grebe war so als Geschäftsführer der Bürgerstiftung, war sofort Feuer und Flamme und hat dann also auch Geldgeber gefunden, sodass die Bürgerstiftung heute der Projektträger und eben auch Förderer dieses Projekts ist. Und dank Herrn Grewe, der also auch ein Glücksfall für das Projekt ist und das unterstützt und fördert, konnte dann dieses Projekt neu starten, sozusagen mit einer Neuauflage. Eigentlich war die Idee Neuauflage der Frankfurter Biografie erstmal.
Sie haben damals die Chefredaktion übernommen. Ich habe mich gefragt, warum, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Sie 10 Jahre zuvor, beziehungsweise in den Jahrzehnten zuvor, eben auch schon an der Frankfurter Biografie mitgewirkt haben, oder?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir, also ich habe ja dieses Projekt erstmal alleine sozusagen als Bearbeiterin wesentlich aufgebaut, natürlich auf den Vorarbeiten basierend. Und der Reinhard Frost, der dann auch noch Bearbeiter war, der hatte zu dem Zeitpunkt einen anderen, also eine andere Anstellung. Der kam nicht in Frage und Professor Klötzer wusste, dass ich eben frei als Autorin arbeite und hat mich dann einfach gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eben die Chefredaktion oder die Projektleitung auch zu übernehmen. Und ich musste da auch gar nicht lange überlegen. Also die Frankfurter Biografie war irgendwie immer mein Kind gewesen. Ja. Und wir haben zum Schluss ja auch die Hauptredaktion eigentlich getragen als Bearbeiter. Und ja, also ich habe das dann sehr gerne angenommen, diesen Vorschlag.
1986 haben Sie angefangen, ne?
Ja.
Boah, das heißt, Sie haben das auch fast 40 Jahre jetzt.
Ja.
Fast 40 Jahre begleiten Sie Frankfurter Bürgerinnen und Bürger aus der Geschichte dieser Stadt. Krass. Mhm. 2008. Sie haben die Chefredaktion übernommen. Das Projekt war im Vorfeld ein Buchprojekt. Wenn wir uns jetzt das Frankfurter Personenlexikon uns anschauen, das ist kein Buchprojekt mehr, sondern eine Online-Datenbank. Warum hat man sich da gesagt, man geht einen anderen Weg?
Ja, also da muss ich auch ehrlich sagen, dass das damals nicht so selbstverständlich war, wie es uns vielleicht heute erscheint. Also damals ist es auch so gewesen, dass man diese Idee der Datenbank, der Online-Datenbank, erstmal so gerade von Seiten der finanzierenden Gremien als eine Arbeitsgrundlage gesehen hat und sich erstmal gar nicht vorstellen konnte, dass man mit so einem Projekt auch dann wirklich online geht. Weil das so neuartig war, dass man sogar am Anfang zweigleisig gefahren ist. Also am Anfang hatte man sogar die Idee, man könnte ein Lexikon machen, was online erscheint und dann irgendwann zwischen Buchdeckel kommt. Was sich dann auf lange Sicht als nicht unbedingt praktikabel erwiesen hat, weil diese Online-Lexika doch eigene Gesetze haben. Also zum Beispiel die Verlinkungen innerhalb der Artikel, die uns ein unglaubliches Netzwerk in dieser Frankfurter Bürgergesellschaft eröffnet, das wäre in einem Buch gar nicht möglich, das so zu machen. Und deswegen sind wir am Anfang wirklich zweigleisig gefahren und haben dann in einer echten Pionierleistung, weil es da auch nichts gab, zusammen mit einem Datenbanker, dem Andreas Bombel, diese Datenbank des Personenlexikons aufgebaut. Und da können wir auch tatsächlich ein bisschen stolz drauf sein, dass wir das damals so durchgesetzt haben. Und wir sind da auch Vorbild für andere ähnliche wissenschaftliche Projekte geworden, die sich auch an der Frankfurter Biografie, Frankfurter Personenlexikon orientiert haben. Der Vorteil ist natürlich, dass die Datenbankbasis uns eine einheitlichere Arbeitsgrundlage bietet, als wenn man auf Papier arbeitet, wo man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, was kommt denn jetzt zuerst? Muss ich jetzt erst über die Werke schreiben oder erst über die Straßenbenennungen oder kommt dazwischen noch die Auszeichnung? Wir haben ein Formular, da arbeitet man sich stur dran ab und dann hat man diese Reihenfolge automatisch richtig.
Also da kann man
da kann man keine Fehler machen. Auch die Kopfangaben, das ist ein relativ komplexes System, aber das ist komplett durchorganisiert, dass man da also in der Zeichensetzung und so keinerlei Fehler machen kann, was in der Buchausgabe dann schon manchmal passiert ist, weil man dann doch nicht alles so präsent hatte. Hier kann man dann gleich in der Hilfe nachgucken. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiß, wo schreibe ich Pseudonyme in den Kopf hin, dann gibt es so ein Feld, da steht dann, hier kommen die Pseudonyme hin in der und der Form und dann hat man das gleich richtig. Also da kann man keine formalen Fehler machen. Das ist also so ein Gerüst, was wirklich super ist durch die Datenbank. Das andere ist, einerseits ist man so festgefügt, andererseits ist man viel flexibler in der Datenbank, weil ich zum Beispiel, wenn ich was aktualisieren will, wenn jetzt wirklich eine Straße nach jemand benannt wird, kann ich das schnell da reinschreiben, wenn ich es geprüft habe, dass die auch wirklich benannt wurde. Also das ist natürlich, ich sag mal, ja, für die Bearbeiterin, sprich für mich, hat es Vor- und Nachteile. Ich bin nämlich nie fertig. Also ich kann, es ist nie fertig. Es ist immer ein Work in Progress, weil natürlich immer was Neues kommen kann.
Ist es, müssen Sie viele Bestandsartikel nochmal aktualisieren? Also gibt's, weil das sind ja Personen, die da auf, da kommen wir auch gleich nochmal zu, das sind Menschen, die verstorben sind, die tauchen dort auf. Aber haben Sie da auch viel Arbeit mit, dass quasi an diesen fertigen Artikeln, in Anführungszeichen, noch was passiert?
Also wir haben uns ja vor einiger Zeit, ursprünglich war es so, muss anders anfangen. Ursprünglich war es so, dass wir erstmal im Frankfurter Personenlexikon nur neue Artikel veröffentlichen wollten und wir haben die alten aus der Buchausgabe außen vor gelassen, obwohl die alle in der Datenbank schon erfasst waren und auch mit Neuerungen schon erfasst waren, weil wir gesagt haben, eigentlich müssen die alle überarbeitet werden. Es gibt auch bestimmte Prinzipien, die man in der Buchausgabe auch aus Platzgründen nicht umgesetzt hat, die wir halt dann sozusagen ergänzen müssen. Zum Beispiel in der Buchausgabe gab es keinerlei Quellen- und Literaturangaben, was zwei Gründe hatte. Also der Herausgeber hat es entschieden damals, der Wolfgang Klötzer hat entschieden, dass wir das nicht machen, sondern dass wir nur eine Dokumentation in der Kartei machen. Die im Institut für Stadtgeschichte eben vorrätig, also vorgehalten wurde, wo dann die ganzen Literatur- und Quellenangaben zu den Artikeln vermerkt waren. Und es hatte einfach den Grund, dass man das nicht gemacht hat. Literaturangaben sind am anfälligsten fürs Veralten. Es ist im Buch halt immer schwierig. Und es ist eben auch sehr aufwendig, die immer in derselben Form zu halten in einem Buch. Uns jetzt die Datenbank natürlich hilft, die Form zu halten. Und es war halt einfach auch eine Platzfrage. Wenn man jetzt für jeden Artikel in einem Buch noch, was weiß ich, einen Absatz dazu gehabt hätte, wären das nicht zwei Bände, sondern vier Bände geworden. Und das muss ja auch jemand bezahlen. Also muss ja nicht nur sagen, das ist der Druck, sondern das muss dann auch Korrektur gelesen werden. Das muss dann, muss dann auch bezahlbar für die Leute bleiben. Also wenn ich zwei Bände habe, wo jeder Band damals, glaube ich, 100 Mark kostet und ich hätte vier Bände, wo jeder Band 100 Mark kostet, wer soll es denn dann noch kaufen? Ja, also das war auch so eine Entscheidung. Aber es war ganz klar, wenn wir also online gehen, dass die Quellen- und Literaturangaben eben dazukommen sollen.
Und dann war das jetzt am Anfang die Idee, es gibt trotzdem irgendwie eine Aktualisierung vom Buch und es gibt das Frankfurter Personenlexikon als Online-Datenbank, ne, wo man so zweigleisig gefahren ist. Wie lief das dann zusammen?
Ja, irgendwann war klar, dass das, dass ein Online-Lexikon eben seine eigenen Gesetze hat und dass es wahrscheinlich keine Buchausgabe mehr geben wird in der Form. Also wirklich von A bis Z, dass es das wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Einfach weil diese Online-Datenbank einem viel mehr Komfort bietet. Also nicht nur mir als Bearbeiterin, sondern auch den Leserinnen und Lesern. Die haben da ja ganz andere Möglichkeiten. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wirklich alle dieses Buch noch in der Hand haben wollen, ob sich nicht das Publikum doch wandelt. Ich habe auch gerne immer ein Buch in der Hand. Aber da könnte man langfristig zum Beispiel auch mal überlegen, ob man, also das ist alles totale Zukunftsmusik, irgendwann vielleicht doch mal was druckt, aber nicht den Band von A bis Z, sondern vielleicht irgendwelche Auszüge oder ein Magazin oder sowas. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Aber das steht momentan noch gar nicht zur Debatte. Da müsste man ja auch eine Finanzierung haben. Und momentan haben wir auch mit dem Projekt an sich so viel zu tun, dass wir nicht noch Nebenprodukte irgendwie anleiern wollen, sondern im Vordergrund steht wirklich das Personenlexikon als Projekt.
Ja, Sie hatten ja auch gesagt, das Thema Verlinkung, das ist ja in einer Online-Datenbank möglich, in einem Buch nicht. Und so komme ich halt auch immer wieder auf ganz viele verschiedene Menschen, weil das so cool gemacht ist. Man liest sich was durch, dann hat man da einen Namen und dann sieht man, ah, da gibt es eigentlich auch schon einen Artikel, klickt da drauf und kommt ganz, ganz weit oder so ganz verschachtelt in Frankfurts Geschichte einfach weiter. 2008 haben sie übernommen. 2014 kamen die ersten Artikel online. Dazwischen liegen ja rund 6 Jahre. Ich habe mich immer gefragt, was in der Zeit dazwischen alles passiert ist.
Naja, also 2009 habe ich dann erstmal angefangen zu arbeiten. Also da musste ja erstmal zwischen 2008 und 2009 die Finanzierung gesichert werden, die Bürgerstiftung, also eben dafür auch Gelder einwerben. Das dauerte erstmal eine Weile. 2009 habe ich dann angefangen zu arbeiten. Und dann kam tatsächlich erstmal die Entwicklung und der Aufbau der Datenbank, was sehr komplex ist erstmal, aber jetzt uns sehr viel Komfort auch in der Arbeit bietet.
Muss man sich auch mal vorstellen, das war vor rund 15 Jahren. Und das ist was, was Ihnen, weil Sie es gerade gesagt haben, immer noch Komfort bietet. Ne? Also das heißt quasi, dass vor 15 Jahren was erschaffen wurde, was halt immer noch auch Bestand hat.
Ja, das muss man ehrlich sagen, dass die Datenbank natürlich jetzt schon so ein bisschen Oldtimer ist. Und deswegen sitzen wir jetzt auch gerade an einem Relaunch. Mhm. Aber es soll dann schon auch dieser Komfort, also dieser Status erhalten werden. Also es gibt ja auch viele Kardinalfehler, die andere Datenbanken inzwischen gemacht haben. Da wir so solide aufgestellt waren, mussten wir zwischendrin nichts tun in diesen 10, 15 Jahren, wie auch immer. Inzwischen, was wirklich jeder Computerbenutzer ja auch kennt, wenn also irgendwie der Betreiber meint, das Betriebssystem gibt's jetzt nicht mehr, muss man wieder aufrüsten, ob man will oder nicht, auch wenn man eigentlich ganz zufrieden damit ist. Und so ähnlich ist es bei der Datenbank auch. Also wir müssen da jetzt irgendwann aufrüsten. Aber wir wollen schon sehen, dass der Komfort erhalten bleibt und vor allen Dingen auch dieser saubere Aufbau der Datenbank muss unbedingt erhalten bleiben. Zum Beispiel ein Kardinalfehler, den viele machen, ist ständig ihre Links zu wechseln. Also es sollte dann schon auch bei den Links bleiben. Die Links dürfen nicht zu lang sein. Wir haben ja wirklich nur diese Links mit diesen kurzen Not-IDs. Und solche Sachen sollten dann auch erhalten bleiben. Und da muss jetzt der Datenbanker, ist da jetzt im Augenblick gefragt und baut da eben einen Relaunch auf neuer technischer Basis. Aber mit unseren Vorteilen, die wir sozusagen erarbeitet haben, die dann auch erhalten bleiben sollen auf. Also insofern, also meinetwegen könnte das immer so weiterlaufen. Aber da jetzt eben die Datenbank Firmen, die das bereitstellen, sozusagen die Grundlage immer neu irgendwas aufbauen, muss man sich leider dem anpassen, weil immer der Support irgendwann eingestellt wird. Also das kennt ja jeder von seinen eigenen PCs, die er zu Hause hat, wo das ja auch immer regelmäßig passiert.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das heißt also zwischen 2008, 2009 bis 2014 sind ganz viele Vorarbeiten geschehen,
genau.
Also Datenbanken.
Ja, genau. Und das ist ja auch so, dass dann, was also ein sehr großer Vorteil war, wir haben in dieser Zeit, oder vor allen Dingen ich, alle Materialien, die wir gesammelt hatten aus den Vorarbeiten, also tatsächlich seit 1906, in dieser Datenbank zusammengefasst. Also in der Datenbank sind dann die beiden Bücher erfasst worden, die Literaturkartei, die alte Liste von Herrn Jung von 1906, die Neuvorschlagskartei, die es schon gab. Also das wurde dann alles in dieser Zeit erfasst in der Datenbank und dabei auch die Artikel zum Beispiel, die in der Buchausgabe manchmal ja vielleicht von der Reihenfolge ein bisschen durcheinander waren, der Form angepasst. Und dann eben ging es los, neue Artikel zu schreiben. Und dann sind wir eben online gegangen mit den ersten 30 vor 10 Jahren.
Den ersten 30 Artikeln?
Ja.
Krass.
Und jetzt sind wir also so weit, dass wir ungefähr, ich glaube, 865 komplett neue Artikel haben. Und vor einigen Jahren haben wir uns dann entschlossen, die Altartikel aus der Buchausgabe auch online zu stellen, allerdings in geprüfter und überarbeiteter, also Version, die ist dann schon ein bisschen angepasst an die Form. Oder wenn offenkundige Fehler drin waren, schleppen wir die nicht weiter.
Ja.
Also, und dann haben wir also habe ich dann tatsächlich immer regelmäßig neben der Redaktionsarbeit die Altartikel nach und nach online gestellt, immer geprüft, online gestellt, geprüft, online gestellt. So, das steht dann auch immer drunter. Dieser Artikel ist noch nicht abschließend Frankfurter Personenlexikon bearbeitet. Aber man hat zumindest den Altartikel aus der Buchausgabe schon mal online in einer deutlich besseren Form als in der Buchausgabe, weil man ja jetzt auch schon die ersten Literaturangaben dort hat. Es gibt schon die Verlinkung, also das gibt's ja im Buch nicht. Also es lohnt sich dann auch immer, nicht in das Buch zu gucken, sondern den Artikel eben online anzugucken, weil Fehler schon bereinigt sind. Manchmal sind auch schon Aktualisierungen eingetragen. Also wenn jetzt zum Beispiel die berühmte Straßenbenennung, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten, passiert ist in der Zwischenzeit, ist das schon mal nachgetragen worden. Also es gibt so kleine Aktualisierungen, auch wenn der Artikel noch nicht komplett wissenschaftlich geprüft und ergänzt wurde.
Schreiben eigentlich nur Sie oder gibt es auch andere?
Wir haben Autoren. Also es gibt ein Team von über 100 Autoren, die inzwischen schon geliefert haben, wobei man sagen muss, es gibt Autoren, die tatsächlich nur einen Artikel geschrieben haben und es gibt Autoren, die regelmäßig fürs Personenlexikon arbeiten. Also ein Artikel, das erklärt sich halt daraus, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Doktorarbeit über eine Person geschrieben hat, dann fragt man denjenigen oder diejenige halt auch gerne an, wollen sie nicht einen Artikel fürs Personenlexikon schreiben? Und dann ist es aber oft so, dass es dann bei dem einen Artikel bleibt. Manche, die man so angefragt hat, bleiben dann auch dabei und sagen, ach, das hat mir jetzt Freude gemacht, ich würde gern noch mehr schreiben. Und manche halt sagen dann, nö, einer reicht jetzt, das war's.
Also ich habe Ihnen die Frage zwar gestellt, aber genau, die Liste kann man auch online sich anschauen, wer da auch schon mitgewirkt hat. Ich bin nämlich mal über den Namen gestolpert und habe gedacht, huch, was macht denn der da? Das war Kai Kniffke, der war, glaube ich, eine Zeit lang Chefredakteur bei der Tagesschau. Der findet, huch, was macht der hier? Aber ich glaube, der hatte einen Namen geschrieben oder einen über eine Person geschrieben.
Kai Kniffke hat in Frankfurt studiert, ist Politologe und hat über Max Quark promoviert. Und in der Zeit seiner Promotion, als er seine Doktorarbeit geschrieben hat, hat er im Institut für Stadtgeschichte gearbeitet und war da Kollege, als ich da auch war. Und er hat dann auch ein Buch über die Frankfurter Volkshochschule, also über die Volksbildung, Geschichte der Volksbildung in Frankfurt geschrieben und hat deswegen, so viel ich weiß ich nicht ganz genau, aber er hat auf jeden Fall den Artikel über Karl Flesch geschrieben, den Sozialdezernenten, den berühmten, und eben über Max Quark, weil er über den promoviert hat. Und diese Artikel sind auch teilweise nur in leicht veränderter Fassung dann jetzt online erschienen, deswegen steht der Kai Kniffke da auch drin. Also er hat es auch genehmigt, wir haben immer noch Kontakt dann gehabt, ich bin dann gefragt, ob er einverstanden ist und so, das habe ich ja alle Autoren damals gefragt. Ja, und er steht da also zu seiner Frankfurter Vergangenheit.
Ja, ich finde es ganz spannend, also da müssen wir gar nicht großartig über die Autoren weiter reden, aber es ist ganz spannend, sich das mal anzuschauen, wer da auch alles schon mitgeschrieben und mitgewirkt hat, weil da teilweise spannende Namen mit dabei sind oder Namen, die ich aus einem anderen Kontext privat kenne, die dann auch dann da auf einmal aufgetaucht sind. Von daher total spannend. Reden wir mal darüber, wie man als Person ins Frankfurter Personenlexikon aufgenommen wird. Da sind über 3000 Artikel jetzt erschienen. Die Stadt hat ein Vielfaches mehr an Bevölkerung. Es gibt ja aber auch so Namen wie, ich glaube, Elvis Presley taucht da mal auf, wenn ich das richtig. Oder es gibt einen, Muhammad Ali, war es, glaube ich, genau der. Wie kommt man also ins Frankfurter Personenlexikon?
Naja, also wichtig ist, dass die Person in irgendeiner Form prägend für Frankfurt ist. Also sei es jetzt in der politischen Geschichte, in der Kulturgeschichte, bei Ali Sportgeschichte. Also der Frankfurt-Bezug ist eigentlich ein wesentlicher Punkt, der immer gegeben sein sollte. Also dass die Person auch, Verdienste um Frankfurt hat, ist vielleicht verkehrt. Also wir sind jetzt kein Walhall-berühmter Frankfurter. Also es ist keine besondere Ehre, in das Personenlexikon aufgenommen zu werden. Das sage ich auch immer wieder. Denn dann könnten wir ja alle negativen oder negativ besetzten Persönlichkeiten nicht aufnehmen. Ja, und zum Beispiel, also der NS-Oberbürgermeister Krebs, mit dem mich keinerlei Sympathien verbinden, ja, muss aber trotzdem in das Frankfurter Personenlexikon rein, weil er zur NS-Zeit die Geschichte der Stadt geprägt hat. Also oder ich könnte auch keinen Schwerverbrecher aufnehmen, der aber vielleicht ja jahrelang die Stadt in Atem gehalten hat. Also Karl Hopf ist zum Beispiel ein Giftmörder. Den haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht, aber den könnte man schon aufnehmen. Das ist eine interessante und schillernde Persönlichkeit. Ist ein Neuvorschlag, so viel ich weiß. Aber den könnte man natürlich nicht aufnehmen. Also ich kann natürlich keinen Schwerverbrecher ehren. Also das ist keine Ehre, aufgenommen zu werden. Das ist ganz wichtig. Was auch noch wichtig ist, dass nur Verstorbene aufgenommen werden, was nicht nur den Grund hat, alle Eitelkeiten auszuschließen, sondern das klingt immer so ein bisschen merkwürdig. Also man blickt halt dann auf ein abgeschlossenes Leben zurück, ja, was aus wissenschaftlicher Sicht sehr wichtig ist. Und es ist auch wichtig, also wir haben eigentlich beschlossen, dass wir die Personen, bis auf so eine Ausnahme, das kann ich auch gleich sagen, wer das war, erst nach einer gewissen Zeit nach dem Tod aufnehmen. Also bei der neuen deutschen Biografie, die warten, glaube ich, sogar 3 bis 5 Jahre. Mhm. Wir sagen also mindestens 1 Jahr, was oft ganz praktische Gründe hat. Also zum Beispiel, dann kann ich sagen, wo ist derjenige bestattet? Wo ist der Nachlass hingekommen? Das ist also 3 Wochen nach dem Tod ja alles noch gar nicht so klar. Mhm. Also das sind ganz praktische Sachen. Außerdem, es ist tatsächlich so, dass so ein bisschen Abstand auch ganz gut tut. Im Augenblick werten wir unsere Neuvorschläge. Wir haben also 3500 Neuvorschläge in der Datenbank. Und die werten wir im Augenblick so ein bisschen systematisch aus. Das ist so ein bisschen zurück zu dieser Geschichte, wie wir bei der Frankfurter Biografie sind wir stur von A bis Z vorgegangen. Mhm. Das machen wir jetzt gerade mit den Neuvorschlägen auch, um die dann irgendwann auch von A bis Z zu Artikeln zu verarbeiten. Aber momentan sortieren wir erstmal. Und da hat sich wirklich gezeigt, dass manche Leute, also meine Hilfskraft hatte da neulich einen, ich glaube Sparkassendirektor war es, der hatte eine Trauerfeier in der Alten Oper. Die war voll besetzt. Was? Ja.
Krass.
Und den kennt heute kein Mensch mehr. Und wir haben dann auch geguckt, ja, was hat der denn gemacht? Ja, offensichtlich war es eine charismatische Persönlichkeit, aber der hat nichts anderes gemacht, als, was weiß ich, 20, 30, 40 Jahre lang eine Sparkasse zu leiten. Und das reicht natürlich eigentlich nicht, um ins Frankfurter Personenlexikon zu kommen. Und man fragt sich dann immer, was bleibt eigentlich so von einem Menschen übrig? Das macht einen dann schon irgendwie mal so nachdenklich. Aber und es fällt mir auch oft schwer, die dann wegzulassen, weil ich immer denke, es ist ja trotzdem irgendwie ein Mensch, aber der Frankfurt-Bezug, die historische Bedeutung reicht dann halt nicht aus und dann.
Das stimmt. Wobei die Trauerfeier in der Alten Oper, das ist schon dann so ein, wenn man da so drüber stolpert, so ein Schmankerl, wo man denkt, das gehört eigentlich erzählt. Aber klar. Also sonst, irgendwo muss man ja auch die Grenze ziehen, sonst muss man irgendwie alle aufnehmen. Ne?
Ja gut, Sie hatten noch diese Frage mit Ali.
Ja.
Also es gibt natürlich auch Personen, die sozusagen als Reisende aufgenommen werden. Das passiert manchmal in Gedenkjahren. Also wir hatten das ganz am Anfang, 2013 war Büchner-Gedenkjahr. Mhm. Und dann haben alle gefragt, ja, was hat Büchner eigentlich mit Frankfurt zu tun? Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt. Büchner war tatsächlich mal auf der Flucht hier, als diese Geschichte mit dem hessischen Landboten, als der verboten wurde, hat Büchner also ein Wochenende auf der Flucht hier in Frankfurt verbracht. Und diese Geschichte gehört dann halt auch erzählt. Und dann hat man also tatsächlich einen längeren Artikel über Büchner, der halt eigentlich nur auf der Durchreise hier war. Oder Muhammad Ali, das ist halt so ein legendärer Kampf gegen Karl Miltenberger im Waldstadion, dass man die Geschichte auch erzählt, obwohl außer diesem Kampf im Waldstadion nichts, also in dem Artikel eigentlich vorkommt, ist halt so eine, ja, man muss auch sagen, ich glaube, man darf nicht immer nur so diese trockene Geschichte bedienen, sondern man muss auch so ein bisschen Regenbogengeschichten erzählen. Ja. Also, dass man also auch Sachen erzählt, die so fesseln, und dazu gehört eindeutig diese Muhammad Ali-Geschichte. Wobei wir grundsätzlich momentan versuchen, die Frankfurter Sportgeschichte ein bisschen mehr aufzuarbeiten. Da gehört natürlich auch Muhammad Ali dazu. Leider tue ich mich damit ein bisschen schwer. Ich hatte jetzt gerade einen Autor, der auch über Fußballer geschrieben hat zum Beispiel, der jetzt aus beruflichen Gründen nicht mehr schreiben kann. Und ich finde immer wenig Ersatz. Also das ist halt auch so eine Geschichte, dass man jemanden braucht, der halt auch wissenschaftlich arbeitet. Also Journalisten sind dazu manchmal geeignet, aber nicht immer, weil die einen ganz anderen Ansatz einfach haben. Und ja, also ich bin da jetzt weiter dran. Also ich denke, es werden jetzt auch noch Artikel zur Sportgeschichte kommen. Das sind immer so Themenreihen. Also Sport ist momentan eine Themenreihe, wo ich mich für einsetze, dass die auch stärker kommen soll.
Und auf jeden Fall Karl Hopf, über den habe ich auch schon mal geschrieben und recherchiert. Und das, also, es tut mich auch schwer zu sagen, es ist eine spannende Persönlichkeit, ne, weil er Menschen umgebracht hat. Aber sein Leben ist auf jeden Fall erzählenswert. Von daher ganz, ganz spannend. Was ich nicht vergessen habe, weil ich will es unbedingt wissen, Sie haben gesagt, es gab eine Ausnahme. Wer war die Ausnahme und warum?
Die einzige Ausnahme war tatsächlich Wolfgang Klötzer.
Okay, ja.
Unser Herausgeber, der im Alter von 90 Jahren 2015 gestorben ist. Und ist mir damals sehr schwer gefallen, weil es ja mein langjähriger Chef war. Aber wir haben damals entschieden, dass also in der Lieferung nach seinem Tod eben der Artikel über ihn erscheinen muss. Eigentlich machen wir keine Nachrufe. Also die Artikel sollen ja keine Nachrufe sein. Sollen schon biografische Artikel sein, von mit wissenschaftlichem Wert, aber dennoch lesbar. Und bei ihm war das dann auch kein Nachruf. Den Nachruf hatten wir dann im Editorial. Es erscheint ja monatlich ein Editorial. Das haben wir dann schon gemacht. Aber der Artikel musste dann halt im Monat danach erscheinen. Das war nicht so ganz einfach. Also das fand ich ein bisschen schwierig. Und aus der Erfahrung heraus würde ich auch sagen, also ein bisschen Abstand ist auch für diejenigen, die schreiben, vielleicht angenehmer.
Ja, kommen wir mal zur Recherche selbst. Ich habe mich gefragt, wieso ihr Alltag da aussieht. Sie haben jetzt schon mehrfach ja auch gesagt, es gibt eine Liste an Menschen, die noch nicht da draufstehen, auch mehr als 3000, wo sie sortieren. Aber wenn sie sich jetzt entscheiden, okay, sie liefern jetzt, oder beziehungsweise nochmal anders gefragt, ich stelle die Frage offen, also wie muss ich mir Ihre Recherche vorstellen, weil Sie liefern jeden Monat, steht erst den Monat vorher fest, wen Sie im nächsten Monat schreiben, also wie läuft dieser ganze Prozess ab?
Also momentan ist das tatsächlich sehr intuitiv, wobei Aktualität schon eine gewisse Rolle spielt, jetzt nicht im Sinne von Tagesaktualität, sondern es gibt immer Themen, die sind in der Forschung präsent oder weniger präsent. Wir haben im bestimmte Serien von Personen auch immer gefördert, was jetzt vielleicht nicht so offensichtlich auch ist, aber es gab immer so Lücken, auch wo man gesagt hat, wie jetzt zum Beispiel Sport, was momentan erst so ein bisschen anläuft, dass es doch wieder stärker kommt. Frauen ist ein Thema. Es wurde der Frankfurter Biografie immer vorgeworfen, dass sie zu wenig Frauen bringen würde, was natürlich auch an der Geschichte selber liegt. Also wenn die Geschichte halt Männer dominiert ist, dann ist die Frankfurter Biografie auch Männer dominiert. Aber wir haben also jetzt deutlich mehr Frauenbiografien auch aufgearbeitet. Was zum Beispiel auch in der Luft lag, war Fotografinnen und Fotografen, was wir von Anfang an sehr gefördert haben, was jetzt zum Beispiel erst auch in der breiten Darstellung mehr angekommen ist in den letzten Jahren. Gab es dann eine Ausstellung über Paul Wolf, es gab die Ausstellung über Nini und Kari Hess, die wir übrigens, Nini und Kari Hess war mir ein Anliegen, das immer stark zu fordern. Also wenn ich Bilder bekommen habe, schon bevor die Ausstellung war, zur Illustration von Artikeln, die von Nini und Kari Hess waren, habe ich die immer auch genommen, weil die schon seit Frankfurter Biografiezeiten die beiden Fotografinnen auf meinem irgendwie so Schirm waren, aber man hat immer so wenig über sie gewusst.
Ja.
Und jetzt durch die Ausstellung kennt man sie ja auch, die vor einigen Jahren im Museum Girsch war. Aber schon vorher hatten wir dann tatsächlich eine Biografie von beiden, die von einer Historikerin erarbeitet wurde. Also Fotografinnen und Fotografen war immer ein Thema. Dann hatten wir zum Beispiel kürzlich viele 1848 Artikel, auch viele Frauen von 1848. Wir schreiben mehr queere Geschichte. Wir haben also seit ungefähr 2019 einen Schwerpunkt, dass wir also viele Personen aus der LSBTQ-Bewegung bringen. Wobei ich immer sage, also ich nehme niemanden nur auf, weil er schwul oder lesbisch ist, sondern eigentlich ist es ja richtig, man nimmt alle auf wegen ihrer Lebensleistung oder ihrer Bedeutung für die Stadt. Aber also es gibt da jetzt doch einige, wo man das auch anders aufarbeitet einfach. Also wenn ich jetzt heute einen Artikel über Ottilie W. Röderstein, um jetzt mal zu den Frauen zu kommen, schreibe und mir den Artikel angucke, der vielleicht in der Frankfurter Biografie gestanden hat, würde man damals nicht so offen thematisieren, dass sie eben in einer Beziehung, in einer offenen, gelebten Beziehung mit Elisabeth Winterhalter gelebt hat, was man heute einfach selbstverständlich sagen kann, was ja auch richtig so ist. Wobei tatsächlich manche von den gerade schwulen Männern, die auch in der Öffentlichkeit standen, nicht wollten, dass man das über sie schreibt. Also als noch zu Lebzeiten, die ich auch teilweise kannte.
Ja.
Und dann habe ich es auch in den Artikeln nicht geschrieben.
Ja, wollte ich gerade fragen, okay.
Also oft Schauspieler.
Ja.
Die das also nicht offen gelebt haben, weil sie Angst hatten, dass ihrer Karriere schaden würde. Und dann habe ich es auch nicht geschrieben, weil ich dachte, die Familien wollten das dann auch oft nicht. Und dann dachte ich, es spielt eigentlich keine Rolle für seine Karriere als Schauspieler, ob ich jetzt schreibe, dass er schwul ist oder nicht. Also schreiben wir es halt auch nicht.
Ja, also vor allem, wenn es halt der Wunsch der Person eigentlich zeitlebens war. Ne?
Ja.
Genau, also sie...
Ja gut, also das sind so die Serien, die wir haben, wo ich auch verfolge. Was mir übrigens nie gut gelungen ist, ich wollte immer eine Jazz-Serie machen.
Oh.
Und wir haben auch Artikel dann über Albert Mangelsdorf, über Lippmann und Rau. Aber ich hätte da immer gerne mehr gehabt. Und das war auch mal so ein Thema in der Frankfurter Stadtgeschichte, was momentan irgendwie auch wieder so am Abflauen ist. Mhm. Aber da habe ich irgendwie nie jemanden gefunden, der sich der Jazzgeschichte erbarmt hat.
Okay, das Erbarmen weiß ich nicht. aber ich habe letztens im Schwimmbad tatsächlich jemanden getroffen, der mir erzählt hat, dass er zur Jazzgeschichte Frankfurts quasi zig fertige Artikel in der Schublade hat. Machen wir im Nachgang.
Okay.
Erzähle ich Ihnen wer.
Ja gut, also das ist jetzt so eine Geschichte, dass man halt so Serien vergibt, dass natürlich Forscherinnen und Forscher auf mich zukommen oder ich die auch gezielt frage, wenn ein Buch erscheint, wollen sie daraus nicht ein Frankfurter Personenlexikon-Artikel machen. Gedenktage sind immer so ein Thema, wobei wir da natürlich auch Vorlauf brauchen. Also es bringt mir als Personenlexikon nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Mai Artikel zum Paulskirchenjubiläum bringe, die Presse und alle Benutzerinnen und Benutzer, die wollen das vorher haben. Ja. Also insofern ist das manchmal ein bisschen komisch für die Leute, die sagen dann, ja, warum ist denn jetzt zum Beispiel zu Goethes Geburtstag im August kein Artikel erschienen? Sag ich, ja, der ist schon im Mai erschienen, der Artikel über seine Mutter, der hat halt noch gefehlt. damit man halt so einen bestimmten Vorlauf hat, um damit auch noch was anfangen zu können, weil natürlich die Zeitungen, die müssen ja so arbeiten, dass sie dann die Artikel schon haben, ja, und nicht erst im August, dann so 3 Tage vorher.
Geht mir ja genauso. Das ist ja, ja, genau. Ich, wenn ich was machen will und schaue ich auch rein, gibt es da schon was? Und das ist eine dankbare Quelle, ja.
Also langfristig werden wir wahrscheinlich ein bisschen systematischer wieder arbeiten müssen. Also wir haben ja schon angefangen, diese 3500 Neuvorschläge von A bis Z jetzt mal zu filtern. Mhm. Und wenn die dann alle mal gefiltert sind, wer dann auch letztlich bleibt. Weglassungen werden übrigens auch dokumentiert. Also derjenige fliegt dann nicht aus der Datenbank raus auf ewig, ja, sondern da ist dann als geprüft und weggelassen in der Datenbank dokumentiert. Man könnte das dann auch wieder aufmachen. Also ein wichtiger Grund zum Beispiel, wenn jemand noch lebt, dann ja, fliegt er halt raus erstmal. Soll ja auch, wir wünschen ihm ja auch ein langes Leben. Also ja, und das wird schon dokumentiert und diese 3500 Neuvorschläge, die werden jetzt ein bisschen systematischer abgearbeitet und wenn dann mal feststeht, wer dann noch bleibt, wäre so mein Ziel, irgendwann dann auch mal von A bis Z diese Neuvorschläge abzuarbeiten.
Aber wenn Sie sich jetzt für Namen entschieden haben, wie sieht Ihre Recherche aus? Lesen Sie in Büchern, gehen Sie ganz viel ins Institut für Stadtgeschichte oder schließen sich ein, bis der Artikel fertig ist?
Also wenn ich einen eigenen Artikel, ja, schreibe, also ich kann ihn ja auch vergeben, ja, genau, das ist ja, ja noch was anderes. Also wenn ich einen eigenen Artikel schreibe, es gibt so ein Recherchesystem, was ich für die Artikel habe. Also ich habe einmal natürlich, orientiere ich mich an dem Formular in der Datenbank und dann habe ich auch so ein Formular, welche Nachschlagewerke ich grundsätzlich abfrage, was auch manchmal veraltete Informationen sind, aber es sagt einfach auch schon was aus, ob jemand in so einem Buch, also zum Beispiel gibt es dieses Franco-Fortensia von Schrotzenberger, mhm, von 1880, wenn ich eine Person habe vor 1880, gucke ich da rein, weil das auch so ein bisschen über den Stellenwert der Person aussagt, dann arbeite ich also dieses Formular ab, dann mache ich Literaturrecherchen, Internetrecherchen, also es gibt ja zum Glück inzwischen auch viele Quellen online verfügbar. Wir haben auch ein kleines Redaktionsbüro immer noch im Institut für Stadtgeschichte, mit dem wir kooperieren, weil da unsere ganzen Redaktionsunterlagen von der Frankfurter Biografie stehen. Das wäre also im Lesesaal gar nicht möglich. Wir können da ja keine Karteischränke aufstellen. Da sind wir also dem Institut auch verbunden. Ein Ansatzpunkt ist immer auch die S2-Mappe im Institut für Stadtgeschichte, wenn es eine gibt. Ja, und dann gibt's also so Recherchepraktiken. Nein, das ist natürlich nach was weiß ich, wie viel, ja, die ich da schon gemacht habe im Laufe. Also ich habe ja, glaube ich, allein schon für die Frankfurter Biografie 1200 irgendwie bearbeitet. Das sind so die übliche Recherche. Und ja, dann irgendwann schreibe ich eben den Artikel nach meinen Vorgaben und dann erscheint er online. Also es ist eigentlich so ein...
Sie wissen auch einfach, weil Sie es ja auch gesagt haben, Sie wissen wahrscheinlich einfach, wo müssen Sie hingreifen, welche Informationen ziehen Sie in welcher Form raus, formulieren Sie es, weil Sie einfach auch die Erfahrung haben, ne?
Ja, also man muss ja auch sagen, das ist vielleicht auch so eine Geschichte, die man aus der Erfahrung hat. Ich kann, wenn ich mit einer bestimmten Fragestellung losgehe, also was weiß ich, ganz platt gesagt, wenn ich das Geburtsdatum von jemandem amtlich bestätigt, mhm, haben will, muss ich halt im Geburtsbuch gucken und nicht im Telefonbuch. Ja. Ja. Also so nach dem Motto, ja.
Kommen wir mal zu den Fotos, die teilweise auch an den Artikeln im Frankfurter Personenlexikon dranhängen. Eine frühe Erinnerung bei mir ist, Sie haben abgebildet den Hermann Vronka mit seiner Familie. Mhm. Ich habe den Artikel gelesen und mir das Bild angeschaut, ich glaube, es sind 2 Bilder, also egal. Und da steht dann auch die Quelle privat, beziehungsweise von der Familie Vronka, den Nachkommen. Und das hat mich bewegt, weil die Geschichte von der Familie Vronka ja hier sehr tragisch endet. Und da kam mir so der Gedanke oder auch die Frage einfach auf, wie treten Sie in den Kontakt mit den Nachkommen? Wann sagen Sie, ist es interessant, hier ein Bild zu haben? Und wie reagieren dann die Menschen drauf, wenn sie sagen, also Sie jetzt sagen, ich würde gerne über die Person schreiben, können Sie uns da ein Bild zur Verfügung stellen?
Also grundsätzlich nochmal zu der Bebilderung, vielleicht grundsätzlich sollten alle Artikel, die neu im Personenlexikon erscheinen, also schon entbearbeitet sind, ein Bild bekommen. Das klappt insofern bei den meisten. Also wir haben, ich glaube, 60 Personen, die nicht bebildert sind, von 865. Lustigerweise ist es manchmal schwieriger, eine Person aus dem 20. Jahrhundert zu bebildern, als eine Person aus dem Mittelalter.
Wegen den Urheberrechten.
Nicht nur, nicht nur. Also Sie glauben nicht, wie viele Leute sich nicht fotografieren lassen.
Na krass.
Also da gibt es wahrscheinlich irgendwo
ja.
Nachkommen, die wir halt jetzt nicht finden, die vielleicht sogar irgendwie in so einer alten Pralinenschachtel ein Foto von dem haben. Bei den vielen Familienfotos, die sie so haben. Aber da die nichts von uns wissen, wir nichts von denen, also man findet ja nicht immer Nachkommen, bekommen wir das Bild nicht. Also da gibt es auch ein paar Fälle, die also auf unserer ergebnislos, also Foto-ergebnislos Liste stehen, wo ich noch nicht so ganz die Flinte ins Korn geschmissen habe. Aber da kommt jetzt tatsächlich diese Geschichte mit den Nachkommen ins Spiel. Also es ist ein Unterschied jetzt noch zwischen Fotoanfrage bei den Nachkommen und Recherchenanfrage bei den Nachkommen. Also Fotoanfrage, da sind sehr viele sehr entgegenkommend und stellen uns Bilder zur Verfügung. Manche wollen halt nicht so gerne, dass ihr Name da steht. Das sind dann halt die, wo dann Copyright privat steht. Aber wir haben da wirklich schon sehr schöne Bilder zur Verfügung gestellt bekommen. Zum Beispiel im letzten Jahr habe ich einen Artikel geschrieben über Marianne Lutteroth. Das war eine Salondame in Frankfurt, auch im Zusammenhang mit 1848, die Schwester von Clotilde Koch-Gontar. Und wir hatten von der eigentlich nur so ein Foto, was auch überall abgebildet war. Das ist auch immer so ein Kriterium. Man will halt auch mal neue Bilder zeigen, die noch nicht überall zu sehen waren. Und dann habe ich über Zufall die Familie gefunden, also die Lutteroths, in die Marianne Gontar, also die Familie, in die Marianne Gontar eingeheiratet hat, kam aus Norddeutschland und aus Thüringen. Und da leben auch noch Nachkommen in Norddeutschland, die jetzt mit der Marianne, die ja in Frankfurt war, gar nicht so viel am Hut hatten, aber zumindest ein Porträt von ihr geerbt hatten. Und das habe ich lustigerweise, weil die Ferienwohnungen vermieten, auf dem Bild gesehen von der Ferienwohnung, die vermieten.
Das ist ja witzig.
Da hing dieses Porträt. Und dann haben wir die Dame, die auch tatsächlich noch Lutteroth heißt, angefragt, ob wir das bringen durften. Die hat dann ein Foto geschickt und wir durften das verwenden. Also solche Sachen sind dann echte Highlights, dass man dann so auch Bilder bekommt, die man sonst, die sieht. Das ist auch ein sehr schönes Porträt. Wir wissen leider nicht, wer es gemalt hat. Aber, oder es finden sich manchmal auch, ja, also was auch eine Geschichte ist, die ich sehr witzig fand, Karl Stiebel, da gibt es einen Nachlass im Institut für Stadtgeschichte, das ist ein Förderer vom Clementine Kinderkrankenhaus, Dr. Christsche Stiftung gewesen. Und der war eigentlich Kaufmann, während seine Vorfahren Ärzte waren, die also das Kinderkrankenhaus aufgebaut haben. Und er saß dann noch in der Administration und war als Kaufmann in Hongkong. Und in seinem Nachlass fanden sich dann lauter Andenken, die er aus Hongkong mitgebracht hat. Unter anderem, also der Nachlass im Institut für Stadtgeschichte, unter anderem ein Porträtfoto. Und es ist ein Porträtfoto von einem der weltberühmten chinesischen Porträtfotografen überhaupt. Von dem hat er sich fotografieren lassen. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Lai Afong. Also keine Ahnung, ob das
klingt
richtig
gut.
Ist. Und da haben wir dann also wirklich ein richtig super tolles Bild bekommen durch Zufall, weil das da in dem Nachlass lag und keiner wusste, dass es da schlummerte.
Also es ist bei Fotos oft so, dass die Menschen eben entgegenkommen sind.
Ja, also bei Bildern sind viele entgegenkommend und auch ja, da auch wirklich aus Privatbesitz haben wir da schon richtig schöne Gemälde bekommen. Und wie gesagt, da suche ich dann auch immer mal so ein bisschen nach selteneren Sachen. Man glaubt zum Beispiel nicht, wie viele Rödersteins oder wie viele Nini Kari Hess Porträts wirklich irgendwo schlummern. Da da haben wir schon einige Sachen bekommen.
Wie ist es bei der Recherche? Weil Sie eben so meinten, da gibt es einen Unterschied, wenn Sie es erzählen wollen.
Also ich bin immer ja auch nicht so, ehrlich gesagt, offen. Also ich rede zwar mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, aber ich sehe immer nicht so ganz den wirklichen Wert dieser Ergebnisse. Also es nützt mir ja nichts, wenn die mir dann erzählen, also der Opa saß immer in einem geblümten Sessel und hatte eine blaue Strickjacke an. Das hat für mich irgendwie keinerlei Wert. Es gibt wenige, die von den Nachfahren und Nachfahren, die dann auch in der Lage sind, selbst was von Wert über diese Person zu erzählen. Es sei denn, sie haben Dokumente, die sie einem zur Verfügung stellen. Das ist ja was anderes, also was man schwarz auf weiß besitzt, so nach Goethe, das ist dann doch noch was anderes. Problematisch, also andere Autorinnen und Autoren arbeiten lieber mit Zeitzeugen zusammen als ich, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich bin also offensichtlich dann doch eher klassische Historikerin und arbeite lieber mit Quellen. Also Zeitzeugen sind auch Quellen, aber schriftlichen. Problematisch wird es immer dann, wenn wir Nachfahrinnen oder Nachfahren haben, die ihre Lesart von der Biografie durchsetzen wollen. Das passiert immer sehr oft, wenn es Leute sind, die der Person sehr nahe standen, also Witwen, Kinder, also von der Person. Und da haben wir tatsächlich schon, da kann ich natürlich jetzt auch keinen Namen sagen, zweimal den Fall gehabt. Da wollte jemand durchsetzen, dass lustigerweise bei beiden Fällen der Bruder dieser Person nicht erwähnt wird, weil die irgendwie Auseinandersetzungen hatten, familieninterne. Und die wollten einfach, dass der Bruder nicht vorkommt. Und zwar in beiden Fällen aus verschiedenen Gründen gar nicht möglich, diesen Bruder zu verschweigen. Also es gibt ja so Geschwister, wo man sagt, na ja, ob da jetzt steht, der hatte 8 oder 9 Geschwister, das spielt jetzt für die Biografie gar keine Rolle. Aber es war tatsächlich in beiden Fällen so, dass eine ziemlich enge Beziehung zwischen den Brüdern bestand. Also es war jedes Mal ein Mann, der einen Bruder hatte und der Bruder sollte nicht stattfinden sozusagen. Und das, dem kann man natürlich nicht stattgeben. In dem einen Fall war es dann so, dass wir trotzdem nach langer Auseinandersetzung mit der Witwe dann den Artikel bringen durften. In dem anderen Fall ist der Artikel bis heute nicht erschienen.
Krass.
Und wir haben auch eine Witwe. Wir haben das Problem tatsächlich auch manchmal mit Männern. Das ist jetzt ein bisschen ungerecht, dass ich so dieses Witwenproblem, aber es gibt das Problem. Also
bei geht vielen, in beide Richtungen,
ja. Aber wir hatten auch eine Witwe, die hat in einem sehr prominenten Fall wirklich 3 Autoren verschlissen, sage ich mal. Und der Artikel ist auch bis heute nicht erschienen, weil da auch, also da musste man auch an sie gehen wegen Materialien, die man anders nicht bekam.
Ja.
Und die wollte so sehr ihre, also ihre Interpretation dieses Lebens durchsetzen. Es passiert dann auch oft, wenn dann zum Beispiel eine zweite Ehe besteht, dann wollen die die erste Ehefrau nicht haben oder so. Und die hat also tatsächlich dann so lange darum gemacht, bis dann der dritte Autor das Handtuch geworfen hat. Und der Artikel ist auch bis heute nicht erschienen.
Das ist halt total wichtig, dass das halt neutral ist, ne? So ein neutraler Ort. Und dass man weiß, okay, da kriegt man alle validen Informationen und da kann nicht einfach jetzt eine Person kommen und ein Leben schön oder wie auch immer abändern.
Also wir haben aber auch positive Beispiele. Also ich hatte auch zum Beispiel mal einen sehr netten Kontakt zu einem Nachfahren von dem Stadtbibliothekar Hermann Traut. Die Familie hat mir wirklich alles zur Verfügung gestellt, was sie hatte, alle Unterlagen. Und da ist dann auch ein sehr schöner Artikel rausgekommen. Und die haben auch nicht in die Inhalte versucht, hinein zu dirigieren. Also das gibt's auch. Also da, es ist nicht nur so, dass es Schwierigkeiten gibt. Aber es gibt schon auch manchmal Probleme.
Gab es abseits davon Überraschungen oder so unerwartete Entdeckungen, die Sie bei den Recherchen gemacht haben?
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, jeder Artikel hat seine eigene Überraschung. Also es gibt manchmal auch so Sachen, wo man sich, also wo man bald verrückt wird und was nicht findet. Schon in der Frankfurter Biografie habe ich mal einen Artikel geschrieben über Julia Virginia Scheuermann. Und das ist eine Frau, die ist total interessant, die auch wahrscheinlich jetzt zum Beispiel bei dieser Ausstellung über die Städelfrauen eine Rolle spielen könnte. Ich habe die Ausstellung leider noch nicht gesehen. Aber das war eine Malerin und eine der frühen Bildhauerinnen. Die kommt aus einer Patrizierfamilie in Frankfurt, war in der Frauenbewegung aktiv, war Journalistin, hat Schopenhauer-Freundin, war also in der Schopenhauer-Gesellschaft aktiv. Und man findet immer nur so Bruchstücke zu ihr. Und in der Frankfurter Biografie haben wir damals ums Zerplatzen deren Sterbedatum nicht rausgefunden. Und für das Personenlexikon wollte ich das dann unbedingt auch machen und habe dann auch dank der vielen Personenunterlagen, die inzwischen online sind, rausgefunden, also da war auch der Name so ein bisschen das Problem. Also wenn eine Frau halt 3-4 Mal heiratet und man weiß nicht, unter welchem Namen sie dann stirbt. Und dann haben wir eben rausgefunden, wie ihr letzter Ehename war und haben dann auch das Sterbedatum rausgefunden. Und sowas finde ich dann, also das habe ich damals recherchiert und sowas finde ich dann halt toll. Und dann, da kam auch noch dazu, dass dann tatsächlich ein Stadtteilhistoriker sich nach mir noch mit der Frau beschäftigt hat. Und dann hat man auch so das Gefühl, es gibt dann irgendwie so alles so einen Sinn und bei ihr glaube ich auch, da ist auch noch Potenzial, was ich vielleicht jetzt bei dem Lexikon-Artikel nicht so erforschen konnte. Und manchmal, solche Sachen finde ich dann toll, ja. Also das ist
ein bisschen Detektivarbeit auch.
Ja, das ist immer so diese Entdeckerfreude, also nicht die Person wieder zu entdecken, sondern so kleine Sachen halt auch. Und manchmal wird man auch schier wahnsinnig und findet sowas nicht. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich den Artikel über Paul Laven geschrieben habe, das ist ein Rundfunkjournalist in der frühen Zeit, also Rundfunkpionier, habe ich das Sterbejahr seiner Ehefrau nicht rausgefunden. Ich bin bald wahnsinnig geworden, weil ich das nicht gefunden habe, obwohl diese Frau, Eleanor von Obstfelder, sogar Balletttänzerin war und Ballettmeisterin und Choreografin. Ich habe das Sterbejahr nicht gefunden. Und gestern habe ich zufällig gedacht, ach, ich suche mal, ob ich irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich da drauf kam, ehrlich gesagt. Manchmal schlägt man so einen Artikel auf und denkt, ach, da steht ja immer noch dieses Fragezeichen. Ja, und dann habe ich gestern einen Artikel über die gefunden und habe das Sterbejahr gefunden. Und sowas freut mich dann.
Gibt's, also Sie haben ja über ganz viele Menschen ja auch schon geschrieben, gibt es bestimmte Personen, die Sie besonders fasziniert haben? Kann man das überhaupt sagen bei der Menge?
Eigentlich sage ich immer, dass jede Person dieselbe Aufmerksamkeit verdient haben sollte. Also auch egal, das ist so ein bisschen das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die Speyers haben Millionen gegeben und jemand anders hat vielleicht nur 1000 Mark oder so gegeben, aber er hat erstmal dieselbe Aufmerksamkeit doch verdient. Also es ist ja jedes Mal ein Mensch und er hat vielleicht genau so das Beste gegeben, was er hatte, wie die, die die Millionen gegeben haben. Also das Höchste, was ihm möglich war. Er hat sich genauso engagiert. Und deswegen finde ich auch Weglassungen immer so schwierig, weil im Rahmen seiner Möglichkeiten hat dieser Mensch ja versucht, sein Bestes zu geben. Es hat halt nur nicht gereicht, um die Stadtgeschichte zu prägen. Und deswegen muss ich ihn dann weglassen. Also wenn jemand 40 Jahre lang Pfarrer oder Sparkassendirektor oder sonst was war, hat er ja auch seinen Beruf erfüllt. Aber er hat die Stadtgeschichte damit nicht geprägt. Also das finde ich sehr schwierig. Insofern hat jeder die Aufmerksamkeit verdient, jeder Mensch.
Hängen Ihnen so die ein oder andere Geschichte vielleicht ein bisschen länger nach? Weil was mir auch wieder in den Kopf kommt, also die Familie Wronka, das ist einfach, man muss es einfach durchlesen, was das für ein Werdegang ist. Das blieb mir zumindest noch lange im Gedächtnis und genauso auch das, was Sie auch schon gesagt haben, die Hess-Schwestern, die ja am Rossmarkt, glaube ich, ihr Fotoatelier hatten und deren Weg ja auch eine ganz andere Wendung nimmt. Und mich nehmen immer so Geschichten dann manchmal noch eine Zeit lang mit. Geht es Ihnen genauso? Also haben Sie da Beispiele?
Naja, also der Blick auf die Geschichte des Nationalsozialismus ist natürlich auch ein ganz anderer als noch zu Zeiten der Frankfurter Biografie, wo wir auch, also natürlich schon Opferbiografien geschrieben haben, ganz klar. Aber heute ist die Forschung da einfach auch viel weiter. Und während wir auch zum Beispiel diese Tätergeneration damals sehr viel unhinterfragt dahingenommen haben, während jetzt zum Beispiel, vielleicht nicht öffentlich, aber sofern jemand in der NS-Zeit gelebt hat, schreibe ich auch immer in die redaktionellen Angaben bei Altartikeln, zum Beispiel Haltung in der NS-Zeit, damit ich dann irgendwann, dass man dem doch mal hinterfragt mehr. Denn wenn einer unbeschadet irgendwie 12 Jahre Nationalsozialismus überlebt, muss er ja irgendwie eine Position bezogen haben. Und manchmal ist einem das auch dann gar nicht so lieb, wenn man das findet. Also zum Beispiel im Fall von Lia Wöhr, die in der Partei war. Das findet man dann auch, also dass dann auch zum Beispiel ausgerechnet diese Parteizugehörigkeit nach dem Krieg dafür gesorgt hat, dass sie diese Karriere beim Rundfunk gemacht hat und eben keine Karriere mehr bei einem städtischen Theater.
War sie bei der NSDAP?
Ja, ja, sie war NSDAP-Mitglied und wurde dann entlassen bei den städtischen Bühnen und hat dann diese Karriere, die sie wollte, als Opernregisseurin auf einer ganz anderen Ebene gemacht. Das hat sie ja international gemacht, aber eben nicht mehr bei einem Stadttheater. Und dass sie ihr Geld beim HR verdient hat, lag natürlich auch da, oder dass sie andere Beschäftigungsmöglichkeiten gesucht hat, lag halt auch daran, dass sie bei den städtischen Bühnen nicht wieder eingestellt wurde. Also das sind dann so Erkenntnisse, wo man sich manchmal so denkt, ob ich das jetzt eigentlich so gerne wissen wollte, aber muss dann auch mit unbequemen Wahrheiten leben. Aber wer mir besonders am Herzen liegt, also sind natürlich die Widerstandskämpfer in der NS-Zeit. Also das sind eigentlich die Leute, die meine ungeteilte Bewunderung besitzen. Rose Schlösinger zum Beispiel, den Artikel habe nicht ich geschrieben, die also wirklich unter Einsatz ihres Lebens und dann ja auch um den Preis ihres Lebens gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat. Oder Johanna Kirchner. Also das sind wirklich solche Persönlichkeiten und da ist auch noch Luft nach oben im Personenlexikon, das muss ich ehrlich sagen, einige Widerstandsbiografien zu erzählen. Ganz wichtig, eine Person, auf die ich schon sehr früh aufmerksam wurde, noch lange vor Erscheinungsdatum, ist Christian Fries, der halt im Polizeipräsidium den Widerstand organisiert hat und eben auch diese Widerstandsgruppe in Frankfurt zusammengehalten hat für den Fall, dass eben Wilhelm Leuschner also nach dem Attentat Staatspräsident geworden wäre und der das dann alles organisiert hat, war ja auch schon vorgesehen, wer Oberbürgermeister wird und was weiß ich alles. Und das ist mir auch ein Anliegen, mal zu sagen, dass das nicht nur eine kleine Gruppe Menschen war, was ja nach dem Krieg immer so transportiert wurde, weil natürlich das die bequemere Wahrheit für die anderen ist, zu sagen, naja, das waren ja nur ganz wenige und das wollte ja keiner. Und es war wirklich ein viel breiterer Widerstand da, als man sich das vorstellen kann. Und es haben viele Menschen ihr Leben eingesetzt und die dann auch wirklich für mich wahre Helden sind und nicht jeder hat das Zeug zum Helden. Also ich weiß nicht, wenn ich 3 kleine Kinder zu Hause hätte oder wie Rose Schlösinger nur ein kleines Kind, ob ich dann sagen würde, ja, ich stelle mich dagegen oder ob ich mich nicht auch anpassen würde. Also diese Entscheidung ist ist es ja schön zu sagen, ja, da machen wir jetzt mal Widerstand, aber es kostet das Leben. Ja. Es ist ganz klar, es kostet das Leben im Zweifelsfall.
Genau das und während man diesen Widerstand eben auch aktiv lebt, halt auch ganz viele Entbehrlichkeiten. Ne?
Ja.
Gibt es noch Wunschartikel, die Sie unbedingt verfassen wollen? Wenn die Person noch leben, ist es vielleicht ein bisschen makaber.
Nee.
Aber es gibt ja manchmal so Menschen, wo man denkt so, so spannend, aber lebt ja auch glücklicherweise noch, vielleicht oder auch schon verstorben.
Ja, also es ist halt so, es gibt eine kleine Handvoll Artikeln aus der Frankfurter Biografie, die nicht als Altartikel online stehen, was verschiedene Gründe hat. Also zum Beispiel, was unbedingt kommen muss, sind die Brüder Weinberg, die deswegen nicht online sind, weil man in der Frankfurter Biografie noch die Möglichkeit von Doppelartikeln hatte. Und dann wurden die zusammen in einem Artikel geschrieben. Also man hat das ganz selten gemacht. Also zum Beispiel, deswegen kam die Mutter Goethe so spät, das Ehepaar Mutter und Vater Goethe hatte einen gemeinsamen Artikel. Das musste natürlich getrennt werden. Und aus unerfindlichen Gründen war der Vater stärker und wurde dann auch von zwei Autoren vom Hochstift neu verfasst. Und von der Mutter war dann irgendwie nicht mehr viel übrig. Mhm. Also es gab keinen Artikel und deswegen habe ich den jetzt erst im Mai oder anlässlich also des Goethe-Jahres in diesem Jahr, habe ich den dann also erst neu verfasst. Und bei den Brüdern Weinberg ist es genauso. Da hat man auch Karl und Arthur in einen Artikel gepackt. Und die sind jetzt da so untrennbar verwoben, dass die nicht im Personenlexikon sind. Da muss jetzt unbedingt mal irgendwann ein Artikel kommen über beide einzeln. Wobei ich das auch sehr schwierig finde.
Ich bin da auch gerade am Überlegen, weil die Weinbergs, die haben auch ja viel zusammen gemacht, ne? Aber gut, trotzdem jeder für sich auch ein ja. Leben gehabt und gewirkt. Dann kam mir noch Leo Ganz in den Kopf, aber den gibt's.
Ja. Aber also bei den Weinbergs ist es halt auch insofern problematisch, weil also Arthur Weinberg ungeheure Verdienste hat. Aber
war Arthur der in Italien dann das oder war ist er im Konzentrationslager verstorben? Einer ist doch, glaube ich, irgendwie im Exil. Verstorben.
Karl ist im Exil gestorben, ja. Und Arthur ist halt insofern ein tragisches Schicksal, weil er wohl anfangs dem Nationalsozialismus gar nicht so abgeneigt war.
Okay.
Also, das ist, es gibt Fotos, wo er halt die Hand zum Hitlergruß hebt, bei Firmenfeiern. Und er war wohl am Anfang eher so, dass er eigentlich traurig war, dass er nicht mittun durfte.
Oh, okay.
Und das ist halt ganz schwierig, das auch zu vermitteln. Mhm. Also das finde ich ganz schwierig. Und ich weiß auch nicht so ganz genau, ob man das wirklich, in welcher Form man das also in so einen Lexikonartikel bringt. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte. Es gibt halt nicht immer nur schwarz und weiß. Ja. Und dieser Mann war wahrscheinlich wirklich national gesinnt. Und hat wahrscheinlich auch von der Wirtschaft her kommend, die Wirtschaft hat Vorteile in diesem NS-System gesehen. Aber diese Geschichte mit der Judenverfolgung konnte er 1933 vielleicht dann auch viele sagen, ja, was musste man wissen und wer Mein Kampf gelesen hat. Aber vielleicht hat er das wirklich nicht so absehen können. Dachte er, ich bin so ein verdienstvoller Mann, die werden mir schon nichts tun. Also wer kann sich diese Ausmaße, diese unglaublichen Ausmaße, die es angenommen hat, die ja im Rückblick schon so unglaublich sind, dass man sie kaum verstehen kann. Wer hätte sich das vorher ausmalen können? Also man kann das ja nicht von unserer Seite aus so beurteilen. Also wir wissen, was dann kam, aber er wusste das 1933 sicher nicht. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und es gibt halt nicht immer nur schwarz und weiß. Man muss es ganz klar sehen. Also Oskar Schindler war Parteimitglied und hat, was weiß ich, wie viele tausend Juden gerettet. Also das ist auch so eine Geschichte. Und man muss ja auch sagen, man muss auch jedem Menschen auch zugestehen, dass er sich ja auch entwickeln kann. Ja. Also wenn jetzt jemand als Junge in die HJ gegangen ist, kann es ja auch sein, also ich weiß auch nicht, ob ich das, was ich als Zwölfjährige getan habe, in kompletter weltanschaulicher Tragweite erfassen würde. Und wenn jemand sich dann nach dem Krieg davon distanziert hat und auch deutlich sich damit auseinandergesetzt hat, muss man ihm das ja auch zugestehen. Das ist alles viel komplexer, so ein Leben, als man.
Ja.
Also es ist wirklich nicht immer nur schwarz und weiß. Und das finde ich auch, es ist reizvoll. Aber gerade an so Schnittstellen, wo es kritisch wird, da muss man sich halt Gedanken machen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben über Knut Knutzen. Das ist ein Bildhauer, der mal sehr gut im Geschäft mit städtischen Aufträgen war. Aber der halt leider auch als Student sein Geld mit irgendwie ziemlich schrecklichen Stürmerkarikaturen verdient hat. Und da sage ich immer, vielleicht kann man ihm nicht vorwerfen, dass er als junger Mann diese Karikaturen gemacht hat, weil er weltanschaulich in diesem System so eingebunden war. Aber er hätte sich nach dem Krieg davon distanzieren müssen und das hat er halt nie gemacht.
Es gibt ja auch Paul Wolf, den Fotografen, der ja auch dann sich entschieden hat, quasi so, also in der NS-Zeit einfach, ja, das Geld zu sehen, ne, und zu verdienen und dann, glaube Parteitage oder Ähnliches zu fotografieren.
Naja, also Paul Wolf hat das, das ist noch eine andere Geschichte, weil er sozusagen tatsächlich das Geldverdienen im Vordergrund gesehen hat, aber er hat, glaube ich, ideologisch nichts. Also er hat zwar irgendwo zu diesem System beigetragen, hat aber jetzt nicht dann selber Ideologie verbreitet, okay, was man jetzt als dem Karikaturisten dann vielleicht noch eher vorwerfen konnte. Aber das ist natürlich auch eine ganz schwierige Geschichte, das dann einzuordnen. Das haben wir damals auch bei Paul Wolf lange diskutiert und versucht. Wolf war nie NSDAP-Mitglied. Das ist also ihm anzurechnen. Er hat halt das Geld mitgenommen, wo sich's verdienen ließ. Das ist halt auch problematisch.
Genau, aber dann auch, also nicht nur in der Zeit, sondern auch davor und auch in den Jahren danach. Hat er ja auch sehr viel fotografiert. Kommen wir mal von der Vergangenheit noch so ein bisschen in die Zukunft. Sie haben es ja schon gesagt, aber vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Was sind so die Pläne für die nächste Zeit des Frankfurter Lexikons, für die nächsten 10 Jahre?
Naja gut, unsere Lieferungen müssen natürlich jeden Monat erscheinen mit den Artikeln, das ist klar, das ist unsere laufende Arbeit. Dazu haben wir dann immer so kleine Projekte im Projekt, sage ich mal. Das war zum Beispiel mal die Bebilderung, die wir vorangetrieben haben, das ist abgeschlossen. Momentan eben diese Neuvorschläge also zu filtern, das ist also was momentan nebenher läuft. Oder ich sitze momentan auch an der Aktualisierung der Internetquellen, was irgendwie eine unerfreuliche Geschichte ist, weil ja, da sitzen wir natürlich auch ein bisschen so zwischen Service und wissenschaftlichem Anspruch. Da frage ich mich, ja gut, der Autor hat diese Internetquelle 2015 benutzt, aber die gibt's nicht mehr. Was hat dann unser Leser oder unsere Leserin davon? Es ist wissenschaftlich redlich, sie trotzdem anzugeben, aber der Link funktioniert nicht mehr, damit kann keiner was anfangen.
Wobei man den Link, es gibt die sogenannte Wayback Machine im Internet, da kann man den Link eingeben, das ist aber nicht 100%, aber oftmals kommt man dann nochmal auf diese Webseiten, die mittlerweile verschollen sind, da gibt es wie so eine Art.
Ja, ich kenne das, aber das habe ich jetzt tatsächlich im, glaube ich, also ich bin noch nicht so weit, ich bin glaube ich erst beim Buchstaben F, aber das habe ich dann tatsächlich in einem von 50 Fällen gehabt.
Also, es funktioniert ja auch nicht so oft, ja.
Also das gibt's tatsächlich, aber es gibt doch, also das Internet ist doch schnelllebiger, als man denkt. Die sagen ja immer, es vergisst nichts, aber manches geht dann doch vergessen oder man kommt ganz woanders hin. Yes, also ich hatte da jetzt neulich gerade irgend so eine wissenschaftliche Gesellschaft, die hatten auch wirklich diese Internetadresse und da kam ich dann bei irgend so einem, was weiß ich, Anbieter für geologische Reisen oder so raus. Und habe mir dann auch gedacht, huch, das ist jetzt irgendwie was
das ganz passt anderes. Nicht mehr zusammen.
Also das ist doch schnelllebiger, als man denkt. Also momentan tendiere ich dazu, das zu hinterlegen, dass man das mal benutzt hat, redaktionsintern. Aber die Leserinnen und Leser nicht mit diesen ollen Links zu belasten. Also das ist sowas, was ich halt nebenher mache, auch relativ aufwendig, weil der Apparat natürlich inzwischen ziemlich groß ist. Ja, und der Datenbank-Relaunch, der steht natürlich auch noch an, dass wir unseren Standard da halten und eben auch da vorne mitspielen. Denn wir haben ja auch ganz gut, also Leser, also unsere Leserinnen und Leserzahlen sind im Monat 23.000 Leser. Das ist für eine Internetplattform ziemlich ordentlich. Ja. Und die lesen auch so im Schnitt, ich glaube, 10 bis 20 Seiten. Also,
cool.
Also es ist wirklich ganz ordentlich und wir dürfen die natürlich auch nicht verprellen, indem wir dann jetzt plötzlich irgendwas alles ganz anders machen. Daran müssen wir halt arbeiten, dass wir den Standard halten und noch besser werden.
Das klingt noch nach viel spannender Arbeit. Frau Hock, vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahre Frankfurter Personenlexikon. Das habe ich ganz am Anfang total vergessen. Ja, und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, danke Ihnen auch.
Das war Sabine Hock, die Herausgeberin des Frankfurter Personenlexikons, das zwar in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag feiert, aber dessen Historie, wie wir heute gelernt haben, viel weiter zurückgeht. Schaut euch das gerne mal selbst an. Einfach frankfurter-personenlexikon.de in euren Browser eingeben, ja, und schon könnt ihr euch auf Entdeckungsreise durch Frankfurts Geschichte begeben. Noch mehr aus Frankfurts Geschichte bekommt ihr aber auch bei Damals in Frankfurt und das täglich auf Instagram und TikTok. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.